Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute eine ganz, ganz große Frage, die wir in den Raum stellen wollen und auch diskutieren wollen. Nämlich, wie soll eine neue Medizin aussehen? Und diese Frage möchte ich an zwei Personen stellen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Einerseits die Frau Dr. Petra Wichel. Herzlich willkommen, liebe
Danke,
Petra.
Danke, Alexander.
Und auf der Nebenrand der Professor Dr. Christian Schubert, Psychoneuroimmunologe und Psychologe, gell? Oder Physiologe, oder?
Arzt und Psychologe.
Arzt und Psychologe, jetzt habe ich es. Ja. Ich kenne dich einfach aus der Psychoneuroimmunologie.
Genau.
Und ganz herzlichen Dank, dass ihr da seid und mit mir dieses philosophische Thema angeht. Ja, da fange ich gerne bei dir an. Alter vor Schönheit. Nein, Entschuldigung. Ja, wie siehst du, wie sollte eine neue Medizin aussehen? Im Moment ist ja sehr stark alles auf Trennung aus.
Genau, genau. Also wir vielleicht wäre das nicht schlecht, erstmal zu skizzieren, wo wir stehen.
Ja.
Wir stehen in einer Medizin, die und das betone ich ja immer wieder sehr stark, die den Körper, Geist und Seele abspaltet. Ja, wir nennen das in der Philosophie Dualismus und das ist ein erkenntnistheoretischer Irrtum. Also die derzeitige Schulmedizin ist geprägt von erkenntnistheoretischen Irrtümern. Ja, da ist der Dualismus auf der einen Seite, aber wir haben natürlich noch andere, zum Beispiel den Reduktionismus, also zu glauben, dass durch die Analyse der kleinsten Einzelteile unseres Organismus wir Aussagen treffen können über Krankheit oder Gesundheit. Also angenommen, man analysiert die Genetik, ja, und denkt damit sozusagen Hinweise für Erkrankungen zu finden, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil letzten Endes ist das systemtheoretisch und das wäre eine neue Medizin, die sich einer völlig neuen philosophischen Grundlage bedient oder auch erkenntnistheoretischen Grundlage. Das ist die Systemtheorie, die denkt völlig anders. Ja.
Aber darf ich da fragen, ist man sich dessen eigentlich bewusst?
Nein.
Dass das eigentlich nicht hört?
Nein.
Jeder meint für sich, läuft völlig richtig.
Ja, ich denke, du wirst im Medizinstudium auch in diese Richtung hin sozialisiert oder wir könnten noch härter formulieren, ideologisiert. Ja? Das heißt, der Medizinstudent kommt vielleicht durchaus von seiner Schule, wobei, Vorsicht, auch die Schule, auch das Bildungssystem geht in Richtung Maschine und auch dort lernt man letzten Endes Dinge, würde jetzt da in der Mathematik, mein Sohn ist 15 und da kriege ich das gut mit, was die alles lernen und stöhnen über die mathematischen. Und da geht es um die euklidische Geometrie, ja, also Linearität. Und Linearität ist Maschine, ja, und Nicht-Linearität wäre Leben. Und man könnte auch in der Schule die Fraktalgeometrie lehren, ja. Wir haben eine andere Geometrie, ja. Und wenn man die lehren würde, dann würden die Kinder einer Natur gegenüberstehen, die sie anders gelernt haben, auch mathematisch zu verstehen. Das ist unglaublich. Mhm. Aber nein, sie kommen mit einem mathematischen Wissen in die Welt, das letzten Endes linear ist, linear-kausal und damit mechanisiert maschinell. Ja? Und dann kommen sie ins Medizinstudium und sind auch gar nicht überrascht, dass dort letzten Endes die Maschine Leben weitergeht. Ja? Das heißt, der Mensch wird wie eine Maschine gesehen. Dort lernt man dann Chemie, Physik, Biochemie, Anatomie, Pathologie, Histologie, Embryologie und all die Aspekte, die aber letzten Endes, gut, Embryologie vielleicht nicht, aber Histologie, alles mit Zellen und mit Bestandteilen und Einzelteilen und alles ist auch separiert, nichts gehört zusammen. Das ganzheitliche Funktionsprinzip geht verloren. Du lernst eigentlich nur Einzelteile und das ist genauso, ist die Medizin ausgerichtet und das ist Reduktionismus. Ja. Und dazu kommt dann natürlich, dass die Labormedizin oder die Experimente im Labor so als wertvoll und wichtig gesehen werden, aber letzten Endes sind sie nicht übertragbar auf Alltagsleben, weil Alltagsleben ist komplex und im Labor wird alles kontrolliert. Also das heißt, wir haben Reduktionismus an allen Ecken der Medizin und so werden die Medizinstudenten in etwas hinein ideologisiert, wo sie, wenn sie dann rauskommen aus dem Medizinstudium, den Menschen letzten Endes nur als Maschine sehen und warten, bis er reparaturbedürftig ist, bis man dann eine Schraube nachzieht oder vielleicht sogar ein ganzes Organ auswechselt. Das sind so die Aspekte von Prävention, keine Ahnung, dass man da eigentlich früh anfangen sollte und eigentlich Gesellschaft und Kultur krank macht. Und die Genetik ist ein Instrument der Gesellschaft, aber sie ist nie und nimmer von sich allein antreibend für irgendetwas. Sie reagiert auf Umwelt. Wir reagieren immer auf Umwelt.
Ich hatte gerade so ein Bild vor mir, wo ich das so höre, wie das in eine Sackgasse reinläuft. Weil früher hatte man noch die Großmutter, die weise Großmutter, die konnte man fragen bei Problemen. Und viele Völker und Kulturen hatten die Stammesältesten, die das ganze Leben auch ein bisschen aus Erfahrungswerten herangeschaut haben und nicht mehr so dramatisch analysiert haben. Fehlt hier in der Medizin irgendwo so ein Rat der Weisen, die wirklich übergreifend über verschiedene Bereiche miteinander eigentlich die Medizin des neuen Jahrhunderts festlegen sollten?
Ich weiß nicht, ob ein Rat des Weisen, aber letztendlich war der Wissende, war ja immer der Arzt, der eigentlich mit diesen Menschen in einem sehr intensiven Kontakt war, der um ihr Leben wusste, der um ihre Sorgen wusste, der um die zwischenmenschlichen Konfliktsituationen kannte und damit natürlich auch wesentlich Einfluss hatte auf das entsprechende Krankheitsgeschehen und es auch erstmal anders verstanden hat.
Du meinst den Hausarzt von früher, oder?
Den Hausarzt, den Familienarzt, den Landarzt. Das ist ja das ist ein schöner Ausdruck, Reduktionismus. Mhm. Und mir ist auch da so der Monomorphismus bakteriell, der millionenfach ist es widerlegt, wir leben vom einen Pleomorphismus, aber er hat keine Berechtigung in der heutigen Medizin. Und ich glaube, dieses System krankt einfach daran, weil wir nicht mehr mit Menschen in Resonanz kommen, weil wir nicht mehr Zeit für sie haben, weil uns diese Zeit auch nicht mehr gegeben ist. Und wenn wir das abkoppeln, Krankheit zu behandeln vom Menschen, dann entsteht natürlich diese Situation, die wir glaubten mal eine Zeit. Und ich will gar nicht richten darüber. Oder ich will es auch nicht immer nur negativ werten. Ich will sagen, es ist der Entwicklung so geschuldet. Und wir sollten endlich wach werden, aufwachen und uns in diesem Behandeln von Menschen, von Tieren, von Erkrankungen. Wir sollten langsam beginnen, diese Fehler zu korrigieren. Also entweder als Mensch fährt man etwas bis zum Ende wirklich gegen die Wand. Und wir stehen ja heute schon vor einer Entwicklung, wo sie sagen, wie ist es möglich, jedes 17. Kind Autismus, Tumorerkrankung, die tendieren in eine utopische Entwicklung, Autoimmun. Also ich weiß noch, ich habe 91 oder in 80er Jahren studiert an der Charité, die wollten uns einen Hashimoto-Patienten zeigen. An der ganzen Charité war kein Patient mit einer Schilddrüsenerkrankung, eine Autoimmunerkrankung. Heute, es ist ja unglaublich, wir haben über 180 Autoimmunerkrankungen, Tendenz steigend. Und jetzt bleibt doch mal alle auf dem Boden. Also erzählt doch nicht, wir wissen nicht warum. Und diese Fragen stellen wir uns überhaupt nicht. Wir stellen uns keine Fragen, wir brauchen auch keine Antworten, weil wir haben das alles hier im Griff. Aber stehen 70% der Erkrankungen mit einer Chronizität gegenüber und haben wirklich für die Menschen keinen Plan, sondern wir nähren und wir züchten und wir schmücken jeden aus, aber wir reden überhaupt nicht mehr nur Ansatz von dem Bemühen, ihn in eine Gesundheit wieder zurückzuführen.
Da könnte ich vielleicht noch einhaken, weil letzten Endes ist ja auch die Evidence-Based Medicine, oder? Also diese evidenzbasierte Medizin, die ihr Wissen speist aus Studien, wo verallgemeinert wird und wo versucht wird, dauernd zu verallgemeinern, also eigentlich den anonymen Menschen zu kreieren, ja? Von dem abgeleitet man dann den Patienten behandelt oder diagnostiziert. Also diese deduktive Idee, ja? Wir schaffen ein fast amorphes Wissen über den Menschen und versuchen dann sozusagen in der Praxis mit Leitlinien zu arbeiten. Und es gibt ja demgegenüber, wie du das wunderschön jetzt gerade gesagt hast, ein Gegenbild, ein induktives Wissen, ja, ein Erfahrungswissen, ja, das über den Patienten läuft. Das heißt, man hat als alter, weiser Arzt unglaublich viele Patienten gesehen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass man aus diesem Wissen heraus ein Wissen kreiert, also ein induktives Wissen über das Wissen verschiedenster Menschen, die man in seinem Leben in der Tiefe erlebt hat, ja, und wo man nicht von vornherein hingegangen ist und sich gesagt hat, ich schütte jetzt das gesamte Evidence-Based Medicine-Wissen über dich drüber und guck mal, was übrig bleibt, sondern ich lasse dich zuerst mal kommen als Einzelperson. Das machen wir in Innsbruck in unserer Forschung übrigens. Wir forschen nur mehr an Einzelfällen. Ja? Wir machen Einzelfallstudien. Und das ist ein so unglaublich reichhaltiges Erkenntnismaterial, mit dem wir da arbeiten. Und dann beginnen wir zu vergleichen und zu gucken, was bleibt übrig? Was ist verallgemeinerbar, wenn wir die Einzelfälle ganz genau angeguckt haben? Und was bleibt individuell? Ja? Mhm. Und das ist so ein Zugang, wo ich mir denke, wenn dieser Zugang in der klinischen Arbeit ebenfalls wieder mehr Stellung bekommen würde. Wir wissen ja heute, wenn man heute sich sagt, wie wird Evidence-Based Medicine eingestuft? Ja, dann ist an alleroberster Stelle die Meta-Analyse. Ja? Also die Meta-Analysen in der Forschung, das ist das, von dem letzten Endes die Leitlinien hergeleitet werden. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten zu forschen, dass man laut Evidence-Based Medicine besonders gut forscht, ja, die Randomized Controlled Trials und so. Und ganz unten an letzter Stufe steht die Erfahrung des Arztes mit seinem Patienten. Das wird also völlig abgewertet. Der subjektive Teil, das wird nur dauernd objektiviert. Aber der reiche Schatz, der Erfahrungsschatz steht an allerunterster Stelle. Jetzt will ich nicht sagen, dass das die Zukunft einer Medizin sein soll, zu sagen, wir stützen uns jetzt nur mehr auf die Eminence-Based Medicine, heißt es nämlich lustigerweise, ja, die Eminence, dass die Eminenz sagt, ja, was jetzt richtig ist. Da müssen wir auch aufpassen, weil da gibt es so manche Eminenzen, denen ich auch nicht traue. Mhm. Aber man sollte sich überlegen, ob man nicht wirklich dieses Grundgerüst mal hinterfragt und sich vor allem hinterfragt, woher kommt eigentlich die Evidenz? Wie ist denn eigentlich Evidenz in der Forschung gemacht?
Und wer stellt die fest?
Und auch wie ist die methodisch überhaupt, hat die stattgefunden? Ja? Und wenn man da genau hinguckt und schaut sozusagen, was sind die Designs der klinischen Forschung, die Forschungsdesigns, dann wird man schnell sehen, die sind so lebensfern. Also randomisierte, kontrollierte Forschungsdesign, der Goldstandard der Medizin, von dem unser gesamtes Wissen in der Medizin abhängt, das ist so leblos, das hat so gar nichts mit Lebensforschung, mit Life Science zu tun. Und da denke ich mir, ich bin für die evidenzbasierte Medizin, keine Frage. Aber ich hinterfrage die Evidenz. Also von wo kommt diese evidenzbasierte Medizin? Was ist die Evidenz? Wie ist die geschaffen? Und die ist so lausig geschaffen, dass ich mich sehr, sehr dagegen stelle. Das zum Maß aller Dinge zu machen für unsere klinische Tätigkeit.
Ich möchte nochmals auf deine Mitteilung vorhin eingehen. Was du gesagt hast, zeigt uns ja eigentlich, dass wir so krank sind wie eigentlich noch nie. Explosionsartiges Wachstum von verschiedenen Erkrankungen. Und auf der anderen Seite, wenn ich mit Menschen reden, sagen sie, eigentlich werden wir so alt wie noch nie. Es kann ja nicht sein, was da gesagt wird. Ja, wie argumentierst du da? Es geht da um Lebensqualitätsveränderungen. Es ist eine Tatsache, dass wir älter werden.
Ja, das ist auch gar keine Frage. Die will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ob das übrigens in den nächsten 30, 40 Jahren so sein wird, das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Wenn wir heute anschauen, dass wir uns mit osteoporosischen Kindern beschäftigen, dass der insulinpflichtige Diabetes nicht mehr mit 7, 6, heute kommen sie mit 2 und Pumpe und wir haben keinen Plan. Wir machen nichts anderes wie Diagnostik und sagen, das ist jetzt dein Lebensschicksal. Wir sehen nicht, dass es gesunde Kinder sind, die geboren waren und was diese Kinder in 2 Jahren haben an ein Krankheitsanamnese. Unglaublich. Und die Waage zwischen gesund werden und krank oder gesund bleiben und krank werden ist doch immer nur eins. Wer bin ich? Wo spielt denn jemals in einer evidenzbasierten Studie das konzeptionell individuelle eine Rolle? Das ist nämlich ein Unterschied. Ich mit Jahrgang 1959 und vielleicht 100 anderen Frauen, mit denen ich gemessen werde, weil ich habe eine ganz andere Konstitution, Disposition und so weiter, vielleicht für die oder die Erkrankung. Und das andere ist, in welchem Leben komme ich jetzt mit Belastungsdruck und. Und Sicher werden die Menschen älter. Das ist gar keine Frage, weil wir haben ja gar keine Hungersnöte mehr. Wir sterben nicht an den hohen viralen oder beziehungsweise wirklichen Infektionen. Die können wir heute sehr gut alle irgendwo schon lange in den Griff bekommen, was so in vielen Ländern heute noch der Erde das Lebensalter bei 30, 40 Jahren bleibt. Aber es ist doch
der Mensch wird auch würdiger behandelt in unserer Gesellschaft.
Muss ja,
man auch dazu sagen, wir sind dann doch
auch
in einer Demokratie.
Wir leben einen Standard. Natürlich, wir haben keine Säuglingssterblichkeit mehr und so weiter oder in dem Sinne. Aber was ich nur sagen möchte, ist die Lebensqualität, die oder was tun wir mit den Menschen, damit sie noch älter und älter werden? Wir tragen nicht Sorge für sie, dass sie auch in eine Lebensphase gehen, die oft lebenswürdig ist. Mhm. Also ich habe genug Altersheime betreut und habe gesehen, wie viele Menschen endlich darauf warten. Sie sind alt geworden, ja, das sind sie, aber das Leben ist nicht in jedem Falle immer nur, dass dieses Leben einfach auch, ach, oder?
Ich denke, die Medizin kann Krankheit chronifizieren.
Klar. Der Schrittmacher wird sie nicht einfach abschalten.
Nee, und das Herz wird nicht einfach so gesund werden, sondern es wird halt auch ein Stück weit aufrechterhalten. Und dadurch wird auch Leben verlängert. Genau. Also die Technik kann durchaus mittlerweile Leben verlängern. Mhm. Wobei man sich die Frage stellen muss, was ist das für eine Lebensqualität von Menschen, die aus einem bestimmten Grund chronisch krank geworden sind und eigentlich einen Heilungsprozess müssten. Klar. Aber der Heilungsprozess wäre kausal. Man bietet aber nicht kausale Medizin an, sondern man arbeitet nur an der Symptomebene und versucht mit Ach und Krach dieses Symptom in den Griff zu kriegen.
Das Herz schlagen und schlagen zu lassen.
Genau so ist es. Und letzten Endes ist das, glaube ich, das große Problem dieser Reparaturmedizin, die letzten Endes meint, mit technischen Mitteln alles tun zu können. Mhm. Aber kausal wird nie gearbeitet in der Medizin. Es wird immer symptomorientiert gearbeitet. Mhm. Das ist das Grundprinzip einer Schulmaschinen- oder Reparaturmedizin, dass sie auf die Symptome guckt. Und das ist natürlich, damit kriegst du die Chronifizierung rein. Ja? Also vielleicht wären schon viel mehr Krankheiten kausal behandelt, würde die Medizin anders sein, nämlich wirklich zu gucken, woher kommt denn eigentlich Krankheit? Wie ist denn das entstanden? Wer sagt überhaupt, vielleicht brauchen wir gar nicht chronisch. Ja? Vielleicht ist der Mensch mit einem Symptom, kommt her und man nimmt das Symptom als ein Warnsignal und sagt so, und jetzt schauen wir mal, woher kommt denn das, was da jetzt passiert ist? Und das hat eine ganz lange Geschichte möglicherweise. Es ist ein ganz großer Prozess, es ist ein Lebensprozess, ein Konfliktprozess. Ja,
und Krankheit sich jetzt auch als Prozess zu verstehen auch und Krankheit, als Zustand.
Zum Beispiel, eben. Mhm. Und ich denke, das sind so Aspekte, wo eine neue Medizin durchaus greifen könnte. Aber die große Frage ist ja auch, was ist denn die neue Medizin?
Ja, das
oder?
War jetzt meine
das
Frage.
Das war die Ausgangsfrage, oder?
Ich kenne euch zwei. Also ja. Ich würde natürlich zu euch gehen, aber es geht ja eigentlich darum, dass wir das revolutionieren können, dass irgendwann jeder Mensch die Chance hat, solche Ärzte zu finden.
Also es gibt die Revolution. Es gibt sie, wir nennen das Paradigmenwechsel in der Medizin. Und es gibt eine biopsychosoziale Medizin, die bereits eigentlich gut überdacht ist. Und es gibt schon gute theoretische Gerüste und das wird ja auch schon angewendet. Leider gibt es die Lobby und die Medizin, die Maschinen-, Reparatur- oder Schulmedizin hat eine riesige Lobby, die weiter an den Symptomen arbeitet, weil daran am meisten zu verdienen ist, weiter an der Reparatur des Menschen, weil da am meisten zu verdienen ist. Ich denke, eine Präventivmedizin ist auf jeden Fall mal etwas ganz was anderes, ja, wo man wirklich sich sagt, wir müssen so früh wie möglich Gesundheit erhalten, salutogenetisch unterwegs sein. Und wir müssen endlich weg von dieser ewigen molekularen Medizin, die nur auf die kleinsten Bausteine schaut, sondern wir müssen uns die große Frage stellen, in welchen Lebenszusammenhängen, in welchen Kontexten leben wir und was sind diese Kontexte, die uns krank machen. Und da sind wir bei der Gesellschaft, da sind wir bei der Kultur, da sind wir bei der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, in unseren Beziehungen, wie wir mit Kindern umgehen mittlerweile. Das sind ja alles Lebensprinzipien, die bereits ganz, ganz früh schädigend wirken. Also Kinder für die nicht mehr da sein zu können, weil man so viel arbeiten muss, damit man seine Schulden bezahlt, die man sich aus meiner Meinung nach falschen Ideen von Leben aufgehalst hat und die auch gerne jemandem gegeben werden, ja? Dass man das Geld verwendet für sein Haus und dann für die nächsten 30 30, 40 Jahre am Abzahlen ist. Ich meine, allein das ist ein Grundprinzip. Ich sage das immer neuerdings auch mit dem, wir können uns nicht leisten, krank zu sein. Ja. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Und wenn wir dieses gesellschaftliche Problem nicht angehen, dann bleiben wir in unserer alten Medizin, in unserer alten Normalität, von der ich hoffe, dass sie endlich weggeht und wir in eine neue Lebensform kommen, dass wir wieder ins Bett gehen können, wenn wir krank sind. Wenn wir eine Infektion haben, dass wir nicht Mittel schlucken, die uns vordergründig arbeitsfit machen, hintergründig aber krank sind wir krank. Ja, also eine Infektion. Wenn wir uns krank fühlen bei einer Infektion, dann müssen wir dem Immunsystem, das uns krank fühlen lässt, sozusagen die Strategie akzeptieren und sagen, gut, jetzt gehe ich ins Bett, spare die Energie ein, ein Erregerprozess wird damit, also der Abwehrprozess wird damit ermöglicht. Wenn ich aber Medikamente nehme, Aspirin oder was auch immer, um dieses Gefühl herunterzubringen, bin ich immer noch infektiös, bin immer noch krank.
Aber es geht mir sofort gut und das ist ja
aber
das.
Aber es geht mir gut und ich bin wieder fit, ich kann wieder arbeiten. Es gaukelt mir vor.
Es ist ein Beschiss, oder?
Es ist ein Beschiss, ja. Und
es ist auch die... Es ist die Unverantwortlichkeit uns gegenüber. Dann kann ich keine Stabilität für meine auch Kindern Krankheit zu nehmen im Sinne, sie diese Infektion nicht durchmachen zu lassen, machen sie ja nicht widerstandsfähig für morgen. Und wir hatten vor Jahren hier ein sehr schönes Projekt, das lief über 3-4 Jahre. Das war mit der Universität Basel. Die haben einen Lehrstuhl gegründet, beziehungsweise die hatten verschiedene Projekte für Studenten. Das waren schon die Kleinen, die ersten Studienjahrs. Aber sie hatten auch in diesem Projekt ein Projekt biologische Medizin, Naturheilkunde. Und da durfte ich dann so über die 3 Jahre mal 2-3 Mal im Jahr kamen die für 3 Tage. Diese kleine Gruppe von 6 Studenten. Es war eine Frau Doktor, sie war auch Soziologin und sie sagte, Frau Wiechel, ich möchte gerne, dass wir das tun, wären Sie bereit? Und die hat mir dann 3 Jahre diese Studenten geschickt. Das waren immer die letzten Plätze, die nicht besetzt wurden, weil es war für diese Studenten viel intensiver und schöner, auf dem Notfallwagen in Basel zu fahren und so. Und die letzten mussten dann hierher. Interessant war aber, dass immer, jedes Mal, wenn diese 6 Leute hier waren, sie mit einer unglaublichen Freude gingen, ich zutiefst erschrocken war, was sie überhaupt im Vorfeld darüber wussten. Im Rahmen dieser letzten Jahre, einige kommen hier zur Formulatur, möchten sich erinnern, sich dessen, was sie hier erlebt haben und so weiter. Und sie hat mir damals gesagt, wissen Sie, das ist eine absolute Einbahnstraße. Die kommen hier zu Ihnen, sie beköstigen Sie, sie nehmen sich Zeit und so weiter. Was mein Traum ist, dass sie gehört werden, dass sie einen Platz in einer Universität bekommen, die unseren Studenten ermöglicht, sich auch ein größeres Weltbild zu machen, das tiefer geht als nur strukturiert hier Biologie, Physiologie, dann ist das vorbei und dann wirst du ja nur noch ausgebildet, das hast du zu tun. Bei der Symptomatik hast du nach dem Antibiotika zu greifen und das war schon schön. Es war sehr hoffnungserfüllend. Aber sie ging dann in Rente und das Projekt war sofort gestrichen.
Ich möchte gerne noch die letzten 2-3 Minuten eine abschließende Frage stellen. Und zwar, du hast das Wort Präventionsmedizin noch genannt. Prävention wird ja auch bedeuten, Selbstverantwortung für unsere Gesundheit auch zu übernehmen. Das hat ja eigentlich bisher auch nicht geklappt. Der Staat hat ja jetzt auch die Verantwortung übernommen, teilweise für unsere Gesundheitserhaltung. Jetzt frage ich mich eigentlich, müsste das eigentlich weitergehen, wenn wir es selbst nicht könnten? Ist das eine Aufgabe vom Staat, die Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen und sagen, so, ab sofort so viel Bewegung am Tag, das und jenes wird nicht mehr gegessen und das wäre doch eigentlich Konsequenz.
Es ist die Konsequenz einer Maschinenideologie, das ist richtig. Ja? Also weiter würden wir wie Maschinen laufen. Ich würde aber eindeutig sagen, wir sind Lebewesen, wir sind eigenverantwortlich, wir brauchen Bildung zunächst mal. Ich denke, es geht um Bildung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können nicht als Erwachsene ungebildet beginnen, für Gesundheit uns einzusetzen, für die eigene, sondern wir brauchen Bildung, wir brauchen die ganz früh. Also ich denke, Prävention heißt ja nicht nur jemanden, gesundes Essen dazu reichen, als Kind schon, sondern es geht darum, dass die Kinder gebildet werden in dem, was ist jetzt gut für sie und was ist schlecht für sie. Und da würde ich jetzt gar nicht nur auf die Ernährung schauen oder auf Bewegung, so wie das bis dato ja durchaus passiert. Das sehe ich ja auch so, oder? Ich meine, es gibt ja manche Schulen, die in der Tat sich auch das sehr bemühen. Nein, ich würde ganz unbedingt eine ganz andere Stufe erklimmen und würde sagen, Kinder müssen auch über Psychologie lernen. Sie müssen ganz früh bereits hineingeführt werden. Altersgerecht natürlich. Für Psychologie ist sehr, sehr komplex. Ja, du kannst nicht ein fünfjähriges Kind mit irgendwelchen psychoanalytischen Ideen konfrontieren. Aber ich würde schon sagen, du kannst sie hineinbringen langsam in eine neue Kultur, in eine neue Denk- und Fühlkultur. Und da kann ich mir gut vorstellen, wenn man das ins Bildungswesen einbaut und ein ganzheitliches Bewusstsein schafft bei Kindern, dass eben Psyche und Soziales und Beziehung einen enormen Einfluss haben auf Gesundheit, also Psychoneuroimmunologie für Kinder sozusagen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man wahnsinnig viel macht für Prävention und für Selbstverantwortlichkeit, für Selbstwirksamkeit und Kontrolle. Und dann brauchen die Menschen keinen Staat, der überwacht, ob jemand gesund oder krank ist, sondern dann würde ich eher noch mal gucken auf die sozialen Umstände von Menschen. Dort liegt die Aufgabe des Staates, dass es den Menschen gut geht und dass gleich verteilt Wohlbefinden möglich wird und nicht Scheren auseinandergehen, die Armen letzten Endes krank werden lassen.
Danke euch beiden ganz herzlich. Frau Dr. Petra Wiechel, Professor Dr. Christian Schubert, herzlichen Dank.
Danke dir.
Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen so ein Bild malen über eine Medizin, eine visionäre Medizin, die in der Basis eigentlich heute schon möglich wäre, aber einfach noch eine sehr schwache Lobby dahinter ist, sodass sich diese dann wirklich verbreitet und für uns alle zugänglich wird. Aber Sie haben es gehört, es gibt diese Experten, es gibt diese verschiedensten Ausrichtungen, die das wirklich schon ganzheitlich anschauen. Und ich kann nur für mich sprechen und sagen, ich wüsste jetzt, wo ich hingehen würde, um einen Weg in die Genesung zu suchen oder wieder zu finden, nämlich irgendwo bei einem ganzheitlichen, denkenden Mediziner. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.